Denken mit Kinnert und Welzer. Gedankenakrobatik im Phoenix-Podcast.
Frau Kinnert, worüber denken Sie gerade nach?
Ich habe in den letzten Tagen viel über diese Dinge nachgedacht, die große mediale Aufmerksamkeit bekommen haben. Nämlich zum Beispiel wie Jens Lehmann, der ehemalige Fußballtorhüter, den Fußballer Dennis Aogo quasi angegangen ist über eine Bemerkung. Wie Dennis Aogo das dann in den sozialen Netzwerken zur Schau gestellt hat, wie sich dann da entschuldigt wurde, wie dann selber von ihm eine Aussage kam, die Zweifel mit sich gezogen hat, wie dann im Nachhinein der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer sich darauf bezogen hat, es wieder Entrüstung gab. Und ich habe mich insgesamt gefragt, ob all diese Dinge eine Sprache, die nicht sensibel ist, die sogar ganz im Gegenteil entmenschlichend und verantwortungslos sein kann, die zu benennen, aber in so einer Entrüstungsreihenfolge und in so einer Überpräsenz, ob das tatsächlich für uns alle ein gesellschaftlicher Fortschritt ist oder ob das eine Entrüstungsindustrie ist, die eigentlich auch nicht gar nicht so, wie sie da ist, wünschenswert ist.
Verstehe ich die Frage. Ich finde, es hat auch teilweise wirklich anti-aufklärerische Elemente. Also jetzt mal von Aogo, Palmer und so weiter. Die Woche vorher war es ja so, dass der DFB-Präsident Keller ähnlich in der Entrüstungsspirale sich aufhalten musste. Und zwar deswegen, weil er einen, wenn ich das richtig sehe, ich kenne mich nicht so genau aus, Vorstandskollegen offensichtlich fast flüsternd als Freisler bezeichnet hat. Und deshalb gibt es jetzt einen Antrag, ihn aus der Position zu bringen, auszuschließen und sonst irgendwie was. Und das finde ich eigentlich ziemlich interessant, wenn jetzt jemand doch auf einer historisch schon ziemlich sophistischen Ebene, wenn man eine Bevölkerungsumfrage machen würde, wer war Freisler? Ich schätze mal so 3-4% hätten eine zutreffende Antwort darauf. Also, dass so etwas verwendet werden kann, um jemand qua Wallungswolke gezielt in die Medien gespielt, irgendwie abzumeiern, das finde ich schon eine interessante Geschichte. Genauso wie ich mich eigentlich frage, das ist mir früher schon untergekommen, warum Nazi-Vergleiche eigentlich verboten sind. Ich finde es ja teilweise durchaus angebracht, wenn jemand sich wie ein Nazi benimmt oder Inhalte wie ein Nazi vertritt, warum darf man ihn nicht mit Nazi-Vergleichen kommen? Also was ich damit sagen will, das sind so merkwürdige Gebrauchsformen von geschichtlichen Versatzstücken, die zu diesen riesigen Empörungsspiralen führen.
Die aber entkoppelt sind eigentlich von dem, dass man sie kontextualisiert eigentlich verwenden könnte?
Von Fall zu Fall. Also bestimmte Begriffe, würde ich sagen, sind aber schon seit langer Zeit auch historisch so besetzt, dass man sie nicht verwenden kann. Es sei denn, man macht ein Seminar an der Uni darüber. Und selbst da kriegen wir ja mittlerweile schon Schwierigkeiten. Also wenn sozusagen die Kontextunterscheidung nicht mehr gemacht wird von Studierenden beispielsweise. Aber klar, solche Begriffe gibt es, aber ich weiß nicht, wie jetzt gewissermaßen diese permanente Suchoperation, ob jetzt jemand hier, wie wir jetzt zum Beispiel, möglicherweise verbergen sich in unserem Gespräch jetzt ja auch schon diverse Tellerminen, ja, die also uns dann vorgeworfen werden könnten. Was macht das denn eigentlich mit einer offenen Gesellschaft? Was macht das mit einem politischen Diskurs? Was macht das mit Spontanität des Sprechens? Was macht das mit der Möglichkeit, zum Beispiel zu sagen, also wir haben jetzt gerade einen Fall gehabt bei unserer Taz Futur 2, dass wir einen Umschlagentwurf hatten, der interessant ausgesehen hat und mir zunächst unverdächtig erschien. Dann hat jemand gesagt, was ihr da drucken wollt, das könnt ihr nicht machen, das sieht nach Gewalt gegen Frauen aus. Zweiter Blick darauf hat mir sofort eingeleuchtet. Ja? Das Foto hatte zwar einen ganz anderen Entstehungskontext, aber man kann die Assoziation haben. Also sagt man an so einer Stelle, das ist gut begründbar. Wir wollen überhaupt nicht auch nur eine Assoziation zu Gewalt gegen Frauen haben. Also nehmen wir das weg. Bei anderen Themen, finde ich, ist es dann sozusagen begründbar, weshalb man an einer Stelle möglicherweise so einen Begriff verwendet hat in ironischer Brechung. Oder um jemand anderen zu kritisieren oder zu charakterisieren, wie bei diesem Freisler-Beispiel und so. Also das ist wirklich schwierig.
Ich finde, es ist ja nochmal eine andere Ebene, in einer Gegenwartsperspektive zu sagen, dieser Begriff ist gefallen oder diesen Begriff lese ich irgendwo und dazu habe ich eine Deutung oder dazu habe ich ein Urteil. Die Frage, die sich dann anschließt, ist ja auf einer anderen Ebene, wie geht man damit um? Habe ich das Gefühl, dass das eine Person ist, die das böswillig, absichtlich, ideologisch gebraucht? Oder ist das vielleicht aus einer Unbildung heraus ein Begriff, der mir mal so eingefallen ist, aber scheinbar war er in der Historie irgendwie besetzt oder er wird von anderen Leuten verwendet? Dann ist es ja ein Unterschied, ob es quasi eine zufällige Unbildung ist oder ob es ideologisch böswillig instrumentalisiert wird. Und dann finde ich, ist ja auch wieder eine spannende Ebene, die betreffende Person, die den Begriff gebraucht hat, ob sie sich entschuldigt, ob sie sich dann zurückziehen muss, ob sie zurücktreten muss, ob sie Ämter ruhen lassen muss, also welche Konsequenzen folgen daraus. Und all das zusammen ist ja total unübersichtlich.
Es ist total unübersichtlich, aber gleichzeitig so ein bisschen Pavlov-mäßig als Reizreaktionsmuster eingestellt. So funktioniert ja auch jemand wie Boris Palmer. Der macht ja so eine scheinbare Entgleisung nicht absichtslos, weil er ja Weltmeister darin ist, bestimmte skandalisierungsfähige Sätze zu sagen, um dann für eine entsprechende Zeit die Medien zu dominieren damit. Ja? Also es gibt ja auch Leute, die können dieses Spiel virtuos spielen. Und es ist ja wie beim Fall Sarrazin überhaupt nicht absehbar, ob ein Parteiausschlussverfahren überhaupt Erfolgschancen hat und sowas. Ja? Also wer gewinnt, wenn er so damit spielt, ist erstmal Palmer in seinen Absichten. Das heißt, aber auch hieraus würde man nicht den Schluss ziehen können, dass das eigentlich einer demokratischen Kultur in einer offenen Gesellschaft irgendwie zugute käme, sondern was da passiert, ist Klamauk, ist Reduktion von zum Teil komplexen Sachen. Und ist, glaube ich, auch Enthistorisierung. Ja, weil viele Begriffe, die jetzt inkriminiert werden, haben ja häufig einen ganz anderen historischen Entstehungszusammenhang, stammen auch aus anderen Zeiten, als sie dann in dem Tagesdiskurs zugeordnet werden und so. Das ist ja total vereinfachend.
Aber ist es zum Beispiel im Fall Boris Palmer so, dass er gezielt provoziert für seine eigenen Zwecke, um die Medien zu bespielen? Oder quasi entlarvt er damit eine Entrüstungsindustrie, damit wir jetzt zwar quasi über diesen demokratischen Trend insgesamt sprechen können und insofern ist es vielleicht sogar gewinnbringend?
Das weiß ich nicht. Also das wäre ja vielleicht auch egal, wenn es gewinnbringend wäre. Also wenn sozusagen unser Gespräch jetzt diesen Anlass hat und es trägt zur Wahrheitsfindung bei und zu einer besseren politischen Kultur, okay. Die Absicht, würde ich mal sagen, ist eine andere, nämlich eine Fähigkeit, mit diesen Direktmedien so umzugehen, dass mindestens der Name Palmer prominent hängen bleibt, dass das eigentlich die Absicht ist. Und da ist er, wenn man so will, gut drin, sozusagen auch diese Gratwanderungen zu machen, auch hinterher zurückzurudern, zu sagen, aber das war jetzt Ironie, ich habe es im Grunde genommen aus volkspädagogischen Absichten gemacht und so weiter und so weiter. Aber sozusagen der gewollten Prominenz seiner Person kommt das ja nur zugute. Egal, ob das jetzt kritisch oder unkritisch, ob es Parteiausschlussverfahren, diese Empörungsnummer kommt ihm zugute, weil in der Ökonomie der Aufmerksamkeit ist das, was zählt. Und ist übrigens ja auch wahlverwandt zu bestimmten Kommunikationsstrategien in der AfD. Ja, da werden ja auch immer gezielte Sätze platziert. In der letzten Zeit haben sie das ein bisschen vergessen, weil sie sich in einem Querdenkerstrudel irgendwie verfangen haben. Aber seinerzeit die Verweise auf den Zweiten Weltkrieg, die ruhmreiche Wehrmacht, viele andere Dinge, die wir hier gar nicht zitieren wollen, hatten ja genau diese Absicht, so diesen medialen Verstärkungseffekt hervorzurufen und deshalb sich gewissermaßen als Position einzubrennen. Das macht Palmer auch.
Und wenn wir jetzt noch mal einen Schritt weitergehen, hat ja die Grünspitze angekündigt, ein Parteiausschlussverfahren zu beginnen, wohingegen da wieder es neue Stimmen gab, die einerseits gesagt haben, ja, es ist total überfällig, der passt ja sowieso seit Jahren mit seinen Provokationen nicht zur Partei. Und andere, die gesagt haben, genau das ist das Fatale, dass dieser quasi, dieser sprachliche Moment oder diese Aktion von Palmer instrumentalisiert wird, um ein unliebsames Parteimitglied zu entfernen, um die Diversität oder den Meinungspluralismus in der Partei weiter zu reduzieren. Und darüber denke ich sowieso ja auch schon länger nach, nicht nur, weil diese Thilo-Sarrazin-Debatte uns ja auch im Land schon länger bewegt, sondern weil ich ja auch über die Maaßen-Personalie in meiner Partei nachdenke, weil ich viele junge Liberale kenne, die mit Kemmerich eigentlich nichts zu tun haben wollen. Und da frage ich mich, wo eigentlich die Grenze sein sollte von, da schließt man jemanden aus der Partei aus und da nicht.
Eben, eben. Und das ist sozusagen, also eigentlich führt es immer in solche Situationen, aus denen niemand mehr richtig rauskommt. Weil was wäre, also wer ist sozusagen die Instanz, die darüber befindet? Also es gab vor vielen Jahren in England diesen großen Prozess gegen Irving, den Historiker, der Holocaust-Leugner ist und so weiter. Und das hat man gerichtsförmig gemacht. Und dann sind eine Reihe von Historikerinnen dort aufgetreten und haben gewissermaßen aus einer wissenschaftlichen Perspektive Irvings Position widerlegt. So. Aber im alltäglichen Gebrauch können wir ja jetzt nicht jedes Mal, wie sozusagen zum Virus gibt es den Virologen, können wir ja nicht zum falschen Sprechen gibt es jetzt den Linguisten und die Historikerin und sowas heranziehen und sagen, wie geht denn das? Sondern das ist ja etwas, was sich ja nur im Kontext des Diskurses selber zeigt, was ist denn damit eigentlich gemeint? Und das entscheidende Stichwort hierbei ist aus meiner Sicht Ironie. Wenn wir sozusagen so weiter die Dinge geschehen lassen, dann verschwindet die Ironie. Damit verschwindet aber auch der Sinn aus der Geschichte und dem Gespräch. Weil die Eigenschaft von Worten und vom Sprechen ist ja, mehrdeutig zu sein. Und wenn wir alles versuchen, aus politischen Gründen zu vereindeutigen, sei es, um besonders super toll zu sein oder sei es, um anderen Leuten was am Zeug zu flicken, dann ist sozusagen ein zentrales Element unserer aufgeklärten Kultur, schwindet dann mal ganz flott dahin, würde ich sagen.
Es ist ja bei einem anderen Beispiel Donald Trump auf Twitter, Instagram, Facebook im Prinzip gesperrt. Dann gab es ja jetzt, ich glaube, in der letzten Woche dieses Gremium, das darüber befinden sollte, ob Donald Trump seine Profile und seine Accounts zurückbekommt. In so einem Fall waren es ja auch sehr eindeutige Gewaltaufrufe mit eben dieser Kapitolgeschichte und so weiter. Das heißt, die Rahmenbedingungen haben sich ja auch insofern geändert, dass man nun über große Reichweite, über ein Influencer-Dasein im weiteren Sinne einfach sehr schnell auch gewaltvolle, ideologisch aufgeladene Parolen herausrufen kann. Wer soll dann darüber befinden oder wer soll dann die Instanz sein, die entscheidet? Sind das dann quasi die privaten Plattformen? Sind das in der Partei irgendein Parteivorstand? Ist das der Gesetzgeber am Ende des Tages oder gibt es Lösungen dazwischen?
Beziehungsweise ist es nicht überhaupt Angelegenheit der öffentlichen Debatte, wie man das dann findet und ob man sowas auf sich beruhen lässt oder nicht? Also, ich fand zum Beispiel, das liegt jetzt eine längere Zeit zurück, als der ohnehin etwas berüchtigte Tönnies, dieser Fleischfabrikant, in einer öffentlichen Rede sich ja sozusagen rassistisch gegenüber Afrika und ihren Bewohnerinnen geäußert hat. Da habe ich ja gedacht, aber das interessiert mich doch. Ich möchte doch das hören, was so jemand eigentlich denkt. Ja, wenn der jetzt einen vernünftigen Pressesprecher gehabt hätte, der vorher durch die Rede gegangen wäre und gesagt, Herr Tönnies, das können Sie heute nicht mehr sagen. Ja, Sie können das denken, aber Sie können das nicht sagen. Dann würde uns ja eine Information darüber fehlen, wes Geistes Kind der ist. Und insofern finde ich, dann soll doch Palmer und Aogo und wer auch immer sagen, was immer sie wollen. Sie stecken dann dafür irgendwas ein, aber wir wissen, wer sie sind. Der schlechtere Teil für Aufklärung wäre ja, wenn alle gelernt haben, wie sie Dinge anders denken, als sie es dann sagen. Und um Gottes Willen sich an irgendwelche Sprachverbote oder sonst was halten, aber man kriegt gar nicht mehr raus, wes Geisteskind die sind.
Und manch einer vermutet ja auch oder verwechselt ja auch, dass Cancel Culture gleichzusetzen ist mit dem Recht, keinen Widerspruch zu ernten. Also ich habe zum Beispiel bei dieser Maaßen-Personalie in meiner Partei gesagt, halte ich für nicht bereichernd, sehe keine konstruktiven Vorschläge, könnte ich darauf verzichten. Und dann wurde mir nur eine Minute später von der Person, die mir gegenüber saß, in den Mund gelegt, also auch ein Parteiausschlussverfahren, wo ich sage, nein, ich habe was ganz anderes gesagt. Ich finde, dass ich da inhaltlich widersprechen kann ohne dass ich zum Beispiel das Instrument anwenden kann. Also man sieht ja auch da, dass eine Eindeutigkeit im Umgang gefordert wird, obwohl es ja auch irgendwie diffizile Möglichkeiten gibt, das irgendwie zur Sprache zu bringen.
Genau. Und ich würde sagen, demokratische Kultur besteht einfach darin, dass man das zur Sprache bringen kann und zurückweisen kann oder jemand begründungspflichtig machen kann dafür, warum er das jetzt gesagt hat oder warum jemand anders das jetzt extrem kritikwürdig findet. Aber es kann meines Erachtens nach nicht förderlich für eine Kultur sein, wenn gewissermaßen nach Aufruf von bestimmten Wörtern sofort Maßnahmen gefordert werden. Also bis auf diejenigen, wo man sich sozusagen kulturell darauf geeinigt hat, das geht nun nicht, so sprechen wir nicht. Aber hier ist ja das Feld total offen und eben auch deutungsoffen. Und was übrigens mein Bedenken, das Größte bei dieser ganzen Thematik ist, ist, dass so eine vollkommen seltsame und politisch gefährliche Reinheitsvorstellung dahinter steckt. Also, dass man sich Welt und Gesellschaft so vorstellt, als könnte sie sozusagen bereinigt daherkommen. Und alles, was immer in politischer Kultur mit Reinheit zu tun hatte, hat immer in den Totalitarismus geführt. Ja, und ich finde eigentlich, dass das richtig Tolle an demokratischer Kultur ist, dass sie Ambivalenzen zulässt, dass sie Dinge zulässt, über die man sich mit Recht aufregen kann oder die man zurückweisen kann, über die man streiten kann, aber doch nicht, wo vorab entschieden ist, darf der das oder darf der das nicht?
Passt nicht zu einer offenen Gesellschaft, ja.
Eben.